Freiheit. Wenn ich das Wort Freiheit sage, dann bin ich sicher, dass jedem von euch irgend so ein Bild oder vielleicht sogar ein Film abläuft von dem, was wir uns unter Freiheit vorstellen. Die vielleicht auf dem Ross im Wilden Westen. Die vielleicht in den Bergen irgendwo am Klettern und über allem schwebend. Die am Strand seine Frau oder eine Frau in den Armen einen Cocktail geniessen. Was ist das Bild, das bei dir abgeht? Freiheit, wenn man uns das Wort antastet, dann nachher ist es oftmals in unserem Kopf so romantisch. Aber ist Freiheit wirklich romantisch? Ist Freiheit, das, was Freiheit meint, wirklich damit verbunden, dass es nur schön ist oder dass die Situationen um uns herum sollen schön sein? Ich habe so ein Video gesehen vor der Weihnachtszeit, wo das irgendwie super gut wie aufzeigt und aufnimmt, so manchmal der Trugschluss, dass wir so eine romantische Vorstellung haben von dem, wie es könnte sein und eine bitter ernste Realität und dann aber wieder dem, wie wir es nachher auch könnten präsentieren. Darf ich bitte kurz das Video laufen zu lassen?
Weihnachtszeit ist Guetzli-Zeit. Für richtig feine Guetzli braucht es die besten Zutaten. Liebe, Zeit und ganz viel Freude.
Nein, sorry, bei dir sind die Ränder immer so unsauber. Schau mal. Schau, wir wollen doch nicht, dass die anderen Kinder im Quartier die schöneren Guetzli haben als wir. Hä?
Wie haben die Produkte?
Und das Grossi hat die auch so etwas sicher auch
gefreut. Du das Leben.
Doch, das Grossi hat gesagt, sie wird sich freuen.
Glaub mir, sie hat gelogen.
Galaxus.ch. Fast alles für fast jeden.
Wow! Look, so muss das aussehen. So schön! Das muss ich gerade posten. So, komm. Machen wir ein Selfie. Lachen. Richtig lachen. Hm? Um. So. Wow. Love my kids. Hashtag quality time. Hashtag Christmas time.
So ist es manchmal. So unsere romantische Vorstellung. Und von der sind wir ja auch geprägt. Nicht zuletzt auch durch so einen Film, wie wir uns vielleicht Freiheit vorstellen. Dann kommt die bittere Realität und dann posten wir es. Und dann nachher stellen wir es natürlich auch wieder ein bisschen schöner an, als es ist. Manchmal hat die Vorstellung von dieser Freiheit vielleicht aber auch ganz einen anderen Ursprung. Zum Beispiel, wenn wir das Volk Israel anschauen, wo sich ein Retter für ihre Freiheit vorgestellt hat. Ein Messias, der kommt und sie aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft von der römischen Diktatur heraus befreit. Und dann kommt der Jesus. So ganz anders, als sie sich das eigentlich vorgestellt haben, als sie ihn erwartet haben. Und sie merken plötzlich, das gibt einen Widerstand in ihnen, in ihrem Leben. Und das ist vielleicht dann eine andere Art von Freiheit. Jesus hat Freiheit gebracht. Jesus hat Frieden gebracht. Jesus hat sie befreien wollen. Die sich auf Jesus einlassen haben und auf die Freiheit, die er ihnen gebracht hat und nicht auf ihre Vorstellung, die sie vielleicht für sich selber schon gemacht haben. Und um das soll es wie heute auch ein bisschen gehen. Wir möchten nicht schauen, was haben wir für Freiheit oder für Freiheitsideen oder Wünsche, sondern was hat uns Jesus für eine Freiheit gebracht. Und was bedeutet die ganz konkret? Ich war vor 3 Wochen am Skifahren mit meiner Familie. Und das sieht doch super aus, oder? Also jetzt einfach mal die druckenden Skischuhe ausblendet, wo der Thomas uns so gut reingeführt hat. So ein Bild druckt einfach so, boah, blauer Himmel, mega Schnee, 2 Meter Schnee haben wir gehabt. Traumhaft, keine Leute auf der Piste. Wir haben Ende Januar, Anfang Februar gehabt, Ferien gehabt, einfach niemand rum gewesen. Und wir sind uns ein bisschen vorgekommen, wie so König. Oh, es ist einfach, boah, Hammer gewesen. Also so Ferien, wo ich davon träume. Ja, das sagt die eine Seite von dem Bild. Die andere Seite von dem Bild, ich war dabei gewesen, ist, dass hinten aber dort gerade eine schwarze Piste kommt. Und dass man, ja, wenn man es kann. Und wir sind schon lange nicht mehr auf den Ski gestanden, respektive er, von euch aus gesehen ganz rechts, hat Skifahren gelernt. Das war eigentlich seine erste Skiwoche, die er hatte. Das war der zweite Tag, als er auf der Ski war. Und wir hätten die schwarze Piste dort runter. Das habe ich nicht gewusst, vorne, wo wir raufgefahren sind, dass es eine schwarze gibt. Und dann sind wir dort oben runtergefahren. Jemand von meinen Buben ist dann über ein Board runtergefallen, in Tiefschnee stecken geblieben. Der andere hat sich die Skihosen aufgeschnitten, weil er sich irgendwie so vertrüllt hat. Es hat Tränen gegeben, es hat Frust gegeben. Papi, ich werde nie mehr Ski fahren. So ein Seich. Alles nur blöd. Das ist der Unterschied, wenn man dabei war. Für mich ist es immer noch ein Erinnerungsfoto, das ich bei mir gross auf dem Desktop habe, das für mich wichtig ist. Weil es erinnert mich immer wieder an das, dass es eben nicht unbedingt um das geht, wie ich es möchte, weil wir haben so coole Zeit in der Ferien. Wir haben Jesus dürfen erleben auf ganz wunderbare Art und Weise. Wir sind bewahrt worden. Und das ist auch etwas, was hinter dem Foto steckt. Aber wie ist jetzt das ganz konkret? Wenn wir so ein bisschen in das hineinschauen, was Gott uns für eine Freiheit empfiehlt oder mitgebracht hat. Wenn wir drin hineinschauen, im Galater, Kapitel 5, Vers 1. Dort heisst es, für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist der Predigtext von heute Morgen. Und das ist auch die Serie, wo wir drin sind, frei gemacht von der Sünde, frei gemacht, rausgerufen aus dem, wo wir vielleicht drin stecken. Und da geht es eben nicht darum, um deine Vorstellung, so um eine romantische, oh, so schön, jetzt passiert endlich all das, was ich mir schon lange erträumt habe, weil jetzt hilft mir Jesus, dass es zu dem kommt. Sondern es ist ein Rausgerufen, ein Berufensein in eine Freiheit, wo Christus uns dafür frei gemacht hat. Also es ist die Freiheit, die er definiert. Und da möchten wir ein bisschen konkreter anschauen. Wie definiert denn nachher Jesus konkret die Freiheit? Was meint er mit dem Begriff? Ich könnte alleine Predigt, oder wahrscheinlich auch Predigtserie machen über das Thema Freiheit. Also das wird jetzt eher so ein bisschen Konzentrat. Und aus dem Konzentrat von dem Thema Freiheit habe ich zwei Sachen mitgenommen, die ich denke, die wichtig sind für uns heute Morgen. Das erste, die Freiheit oder was die Freiheit meint, ist natürlich die Freiheit aus der Sünde, Freiheit von der Gefangenschaft, von dem, was uns bindet, was uns immer wieder zurückhebt, dass wir nicht das tun können, was Gott möchte, dass wir tun. Das können negative Einflüsse sein, das können negative Beziehungen sein, das können Gewohnheiten sein, die sich bei uns so fest eingeprägt haben, dass wir die nicht mehr losbringen, obwohl wir merken, eigentlich dienen sie uns nicht zum Guten. Eigentlich machen sie mich kaputt. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder reingekommen bin, in einer von diesen Lieblingssünden, dann habe ich einfach wieder lang, bis ich irgendwie wieder oben bin. Das sind die Sachen von Freiheit. Wie gelingt das? Weil wir können jetzt gut einfach auch verstehen oder das so hören, ja gut, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Ich muss einfach noch mehr in Gottesdienst, ich muss noch mehr Bibel lesen oder. Da haben wir einen eigenen Moralkatalog. Aber das ist nicht die Freiheit, die Jesus dich drin hineingerufen hat. Jesus hat dich drin hineingerufen in eine Freiheit zu ihm, in eine Beziehungsfreiheit. Die Beziehung zu ihm ist offen. Da musst du nicht zuerst irgendetwas leisten dafür. Du darfst einfach kommen. Und dann wird dich die Beziehung anfangen, frei werden lassen. Ich möchte dir das ganz kurz erklären, wie ich das persönlich erlebt habe, punkto Rauchen. Ich war so ein Jugendlicher, der ganz früh angefangen hat zu rauchen, lang geraucht hat und nachher noch ewig viel Anläufe genommen hat, um aufhören, weil ich es einfach irgendwie nicht so genau geschafft habe oder ganz geschafft habe. Bis ich so den Moment entdeckt habe, so einen geistlichen Moment, wo Jesus selber zu mir geredet hat und gesagt hat, wieso, oder mir gezeigt hat, wieso das so ist. Ich war in meiner Wohnung, ich habe allein gewohnt und das war so ein bisschen mein Ritual oder mein Drang war, könnte man vielleicht eher sagen, ist vielleicht ein bisschen ehrlicher gesagt, dass ich immer wieder so alle Stunde oder alle zwei Stunden raus bin, eins zu rauchen. Und plötzlich habe ich mich ertappt dabei, wie ich so innerlich sagte, so Jesus, jetzt brauche ich wieder mal eine, ich komme gerade wieder. Und ich eigentlich Jesus wieder Wohnung gelassen habe und mit meiner Ziege schnell ans Fenster gegangen bin und dort eins geraucht habe, natürlich schlechtes Gewissen bekommen habe. Eigentlich wollte ich eins weniger heute. Aber es ist halt gleich so fein. Und irgendwie, ich werde so nervig, wenn ich sie nicht kann. Oder? Und komme wieder retten und merke, so, wie eigentlich so meine Seele sagt, so, da bin ich wieder. Und ich merke, das ist nicht die Freiheit von Beziehung. Freiheit von Beziehung meint, wieso nehme ich meinen Jesus nicht einfach mit? Und dann habe ich das angefangen. Ich sagte, okay, Jesus, ich möchte die Zeit dich nicht einfach ausklammern, sondern dich mitnehmen. Ich will anfangen zu beten. Ich will anfangen, über dein Wort nachzudenken. Wenn ich ein Bäffle halte. Es passt vielleicht nicht ganz so zusammen. Hat auch in meinem Kopf nicht ganz zusammengepasst. Aber ich habe gefunden, das ist ja eigentlich die Freiheit, dass ich nicht zuerst muss sauber sein, rein sein, irgendwie hochchristlich, geistlich muss sein. Dass ich zu Jesus kommen darf, sondern ich darf zu Jesus kommen, so wie ich bin. Und dann habe ich das angefangen zu üben. Und plötzlich ist etwas Spannendes passiert, habe ich gemerkt, eigentlich brauche ich die Zeit gar nicht mehr. Es langt mir, dass der Jesus da ist. Weil es sind so Qualitätszeiten geworden von dieser Beziehung. Und dann habe ich gemerkt und habe dafür gebeten gesagt, Jesus, jetzt möchte ich aufhören. Aber nicht mit dieser Zeit mit dir. Das finde ich nämlich cool. So alle zwei Stunden mal ins Fenster gehen und mit Jesus ein kleines Gespräch führen, ist der Hammer. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr, dass es da nebendran noch räucht und glüht. Und dann habe ich das ausprobiert und es ist tatsächlich gegangen. Und Jesus hat mich frei gemacht. Und das meint er. Dass wir ihn nicht ausklammern aus diesen Sachen, die wir tun, die wir vielleicht selber als Sünde anschauen und selber als schlecht anschauen. Probiert das mal aus. Und merkt, wie Jesus nachher auch diesen Raum einnehmen kann. Weil er bereits dafür gestorben ist. Weil er bereits dafür gezahlt hat. Das ist der erste Punkt von Freiheit, den er uns dafür frei gemacht hat. Das zweite, er hat uns frei gemacht für die Wahrheit. Er hat uns frei gemacht für die Wahrheit. Was meine ich mit dem? Johannes 8, 32 heisst, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Also das heisst ganz konkret, die Wahrheit ist, Jesus liebt dich. Die Wahrheit ist, Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, damit all deine Schuld von dir abgeht und du richtig kannst aufatmen und du merkst, wow, da geht ein neuer Raum auf in deinem Leben, in deinem Alltag. Jesus ist auferstanden zum Glück. Er ist nicht im Grab geblieben und er hat gesagt, und ich schicke dir einen, der dir hilft, einen Kraftbringer, einen Tröster, einen Unterstützer, den Heiligen Geist. Aber das ist nur eine Seite der Wahrheit, das ist die göttliche Seite der Wahrheit. Dann gibt es noch die andere Seite der Wahrheit, mich selber. Die Wahrheit über mich selber. Ich bin frei, damit ich die Wahrheit über mich selber zulassen darf. Und da kommen wir jetzt vielleicht vor allem in das Spannungsfeld, wo es eben nicht mehr romantisch ist. Wo es nicht mehr so schön gemalt ist. Weil wenn wir in diesen Raum eintreten und sagen, ja, Jesus, ich will lernen, in dieser Freiheit, wo du mir zugestehst und zusprichst und wo du mich rausrufst, berufe in die Freiheit, in dieser Freiheit darf ich lernen, was die Wahrheit über mich selber ist. Dann merkst du plötzlich, du bist vielleicht gar nicht so heilig, wie du immer gedacht hast. Und du bist vielleicht gar nicht so gut, wie du gedacht hast. Du bist gar nicht so ein Held, wie du eigentlich gern wärst. Oder ich bete so viel, dass ich ein guter Ehemann, ein guter Papi bin. Und dann merke ich immer wieder, Mann, ich habe es nicht im Griff. Ich bin so eine Pfeife. Oder wir haben gerade letztens einen riesen Streit gehabt, ich und meine Frau. Und ich hocke am Bürotisch und so richtig typisch, oder? Das bin dann so ich. So, Herr, bitte verändere meine Frau. Hey. Schenke ihr, dass sie endlich versteht, dass sie endlich begreift, dass ich recht habe. Ja, oder? Und Jesus, hör zu gern, oder? Wenn du bereit bist, um die Wahrheit über dich selber zu erfahren, dann hör dir dazu, auch in diesem Gebet. Und dann fängt er an zu reden und dann hat er mir gesagt, ja, Michi, wann hast du das letzte Mal deine Frau ausgeführt? Also so richtig. Weil ich weiss, das ist ihre Liebessprache. Dann haben wir sie studieren. Und nur schon, dass ich studieren musste, hat mir gezeigt, dass es zu lange her ist. Und dann habe ich so einen Tag geplant, den ganzen Tag. Wir haben ein Kind verfrachtet, abgegeben, probiert. Wir haben 5 Kinder. Also es ist noch ein bisschen eine Organisation. Und dann sind wir am Morgen los, den ganzen Tag unterwegs, sind wirklich fein essen, so richtig, richtig teuer essen, weil ich weiss, das schätzt meine Frau so dermaßen. Und ich habe einfach immer wieder gesagt, oh Schatz, ich liebe dich. Also nicht nur einfach gesagt, gell? und so richtig so. Oh. Und mein Herz ist aufgegangen und hat sich gefüllt wieder mit Liebe. Und wir sind am Abend heimgekommen, so wie frisch verliebte Teenager, die im Bus kommen können warten, bis wir daheim sind. Also nein, das wären dann schon verheiratete junge Ehepaar. Genau. Und irgendwie bin ich nachher am nächsten Tag wieder an meinem Bürotisch gekocht und habe Jesus Danke gesagt für den schönen Tag und für einfach, dass ich so eine geniale Frau habe. Und ich merke so, wie er zu mir sagt, Michi, merkst du, dass du deine eigene Gebetserhörung bist? Ich sage, oh, stimmt. Also wenn wir anfangen, die Wahrheit über uns zeigen zu lassen, dann tun wir uns selber einen Gefallen, erstens. Aber das Zweite, oder nein, eigentlich ist selbst das Erste, es ist nicht so einfach, sich dann zuzugestehen, dass ich nicht so der Held bin, den ich gerne wäre. Dass ich vielleicht halt einfach nur der Michi bin, den ich bin. Aber weißt du, das Wunderbare ist, Jesus liebt den Michi. Und nicht den, den ich gerne wäre. Er liebt den, den ich bin. Und das ist so das Wow bei Jesus. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir den Petrus, der auch so ein Typ ist, der einfach Jesus wollte zeigen, hey, ich bin voll dein Hero, ich bin dein Held und oh, ich gehe mit dir voll sogar in den Tod, oder? Und er hat es sogar bewiesen. Mir ist das erst letztlich, ist mir das eigentlich bewusst geworden. Er haut dem Soldat das Ohr ab. Oder? Pam! Ich meine, er hätte für das ins Gefängnis oder getötet werden können. Also er hat Jesus eigentlich gezeigt, ich rede nicht nur, ich tue es auch noch. Das Problem ist, Jesus hat das Ohr wieder angeflickt. Und oftmals merke ich, mir geht es ähnlich. Oder? Dann probiere ich für meinen Jesus alles zu geben, Vollgas, Schuben und so. Und nichts funktioniert. Das, was ich irgendwie probiere zu machen, macht Jesus wieder anders. Oder? Und dann hast du so ein bisschen frustriert, mal irgendwo so ganz allein, denkst du, bist unbeobachtet. Und dann kommt die Situation von Petrus und sie fragen ihn, hey, wer bist du eigentlich? Du bist doch auch einer von denen. Und du denkst so für dich, hey, was spielt es jetzt noch für einen Unterschied? Ob ich jetzt das bekenne oder nicht. Spielt eigentlich, ist ja eigentlich alles blöd egal, oder? Und er sagt, nein, ich kenne nicht. Er sagt das 3 Mal und nachher einen kräht der Hahn. Und in dem Moment ist er sich selber und er merkt, Scheibe, ich bin nur der Petrus. Ich bin nur das. Und das Wunderbare ist, Jesus sagt nachher zum Petrus, und jetzt kann ich dich brauchen, gang und weid meine Schafe. Nicht vorne, wo er hätte der Held sein wollte. Sondern in dem Moment, wo er erkannt hat, ich bin nur der Petrus. Und das ist das, wo Jesus uns auch frei machen möchte. Er möchte dich frei machen und lädt dich darum ein, dass du anschaust, dass die Wahrheit über dich selber, dass du der begegnen darfst. Wie wirst du der begegnen? In dem, dass du das Wort von Gott liest. In dem, dass du dich immer wieder drin vertiefst. In dem, dass du Gemeinschaft und Freundschaften suchst, wo dich Leute auch immer wieder reflektieren und einfach immer wieder mal das Feedback geben können und sagen, hey, ich merke, bei dieser Thematik, da wirst du immer ein bisschen grantig. Meinst du, da könnte etwas sein, wo Jesus aufdecken will? In dem, dass du bettest und ganz konkret auch Gespräche vorwärts gehst. Ich möchte dich kurz reinnehmen in so eine Story, wie ich das erlebt habe. Mir hat Jesus in einer Gebetszeit, wo ich auch ganz fest den Korintherbrief durchstudieren war, hat er mich reingenommen und gesagt, und ich habe mich so aufgeregt über den Korinther, weil ich einfach finde, hey Mann, die Korinther, die haben es einfach nicht gecheckt. Und das aber habe ich noch nicht begriffen, dass ich so denke. Ich habe mich einfach ein bisschen aufgeregt über die. Und dann fragt mich Jesus so im Gebet, ja Michi, wie stellst du dir denn so einen richtigen Vollgas-Christ vor? Weißt du, so einer, so, wenn es so richtig abgeht, such mal so eine Metapher, wie du dir das vorstellen könntest. Und ich habe dann für mich so gedacht, ja, eigentlich so einer, ich das Bild. Irgendwie tut mein. Nein, das ist zu viel. So? Genau. Eigentlich so einer, der so richtig mit Porsche, weißt du, das ist mein Lieblingsauto, Porsche GT3 RS. Einfach so, dass ich es noch erwähnt habe. Und dann fahrst du auf der Autobahn, das können jetzt wahrscheinlich alle Frauen nicht so verstehen. Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall fahrst du und so, boah. Und alle schauen so, boah. Also, ungefähr so. Da hat Jesus zu mir gesagt, hey, das ist eigentlich noch ein cooles Bild. Das ist wirklich. Mal das fegt, oder? Schau mich ein, aber dein Problem ist, und das ist das nächste Bild, das gekommen ist, du bist eher so unterwegs. Du probierst deinen Glaubenskarren selber anzudrüllen. Anstatt, dass du aus dem Motor, aus dem starken Motor rauslebst. Das war keine lustige Wahrheit im ersten Moment, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich so unterwegs bin. Ich habe mich eher als Porsche gesehen. Aber ich habe mir das nachher von Jesus sagen lassen und gesagt, okay, Jesus, dann lehr mich. An was macht sich das fest? Wie zeigt sich das, dass ich so am Trüllen bin, dass ich selber probiere anzugehen. Wie zeigt sich das? Kummer auf die Schliche, weil im Jeremia 17, Vers 9 heisst, dass wir selber unser eigenes Herz nicht kennen. Dass wir uns auch nicht mit unserem eigenen Herz auskennen, sondern dass es nur Gott ist, der dies und mein Herz kennt. Und dann ist es doch viel gescheiter, wir geben ihm unser Herz und sagen, zeig mir, wie ich funktioniere. Hilf mir, dass ich verstand, wo dass ich selber am Kurbel bin, wo ich selber aus meiner eigenen Kraft lebe, statt aus dem, was du mir eigentlich zusprichst. Und verstehen wir Freiheit, wie Gott uns zusprechen möchte, wo er uns reinrufen möchte, ist die Freiheit, wo wir abgehen wie ein Porsche. Aber wir sind oftmals so weit weg von dieser Freiheit, weil es uns wehtut, wenn die Wahrheit über uns aufdeckt wird. Und dann können wir gar nicht in die Freiheit hineinkommen. Also dort, wo Gott uns rausruft, in eine Freiheit, dort ist es für uns letztendlich mehr Gewinn, aber es ist in dem Moment auch schwierig, sich das zuzugestehen. Ich habe irgendwann wie gemerkt, dass ich aus lauter Liebe für Jesus nur noch für ihn geschaffen habe. Anstatt, dass ich aus seiner Liebe mich bewegen lassen hätte. Und glauben wir, wir Menschen, wir sind dazu geneigt, dass wir eher religiös als glaubend reagieren. Wir sind eher dazu geschaffen, dass wir eher für uns schauen, als für die anderen. Ich meine, ganz ein einfaches Beispiel. Wenn ihr ein Foto anschaut, wo ihr drauf seid, wer schaut ihr zuerst an? Euch selber, oder? Was ist der Maßstab, dass ein Foto gut ist oder schlecht? Also wenn mehrere Leute drauf sind. Ja, wie du drauf bist. Es ist irgendwie so verrückt, so sind wir Menschen. Und das Schlimmste, was wir glaub, machen können, ist, wenn wir das lügnet. Und dann merkt man nämlich auch, dass dann wie Jesus nicht reinkommt. Und dann leben wir unser Leben selber und irgendwie läuft dann nichts. Das heisst noch in dem Vers, nach dem Freiheit, also für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Steht fest, heisst in dieser Übersetzung von mir. Was meint das Feststehen, das drinnen verwurzelt sein? Das heisst im Prinzip, es kann immer wieder passieren, dass man rausfällt. Es kann immer wieder passieren, dass man den Fokus verliert für die Freiheit. Und dass das eigentlich normal ist. Aber dass es nicht normal ist, dass wir nicht dort drin wieder zurückgehen. Und darum, wenn wir daran erinnert werden, dürfen wir immer wieder auch zurückgehen. Im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, dort heisst es, wie der Paulus, oder wie sagt der Paulus, wir sollen uns immer wieder überprüfen und kontrollieren, ob wir wirklich den Christus in uns haben, ob der Christus lebendig ist. Und das tönt jetzt so einfach, so überprüfen und untersuchen, heisst es in dem Vers. Und was meint jetzt eigentlich da die Bibel? Überprüfen und untersuchen. Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Überprüfen kommt von dem griechischen Wort her, wo meint, wir sollen alle Fakten, die wir haben, nehmen, schauen, forschen, in der Bibel nachschauen und sagen, ist das, was mein Leben ist, das, was wir in der Bibel lesen? Und untersuchen, indem wir es wirklich ganz praktisch tun. Indem wir es ausprobieren, indem es wirklich handfest wird. Auch wieder das, um ein bisschen zu erklären und abbrechen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was ist das auf dem Bild? Ein Ei. Nein, es ist kein Ei. Das ist ein Bild von einem Ei. So gemein, gell? Aber das mache ich immer extra, das ist natürlich gut. Aber gell, das ist zum Beispiel gerade schon das Einte. Das ist schon mal das Prüfen. Ja, was sagt denn jetzt die Bibel? Und nachher prüfen, hat das mit meinem Leben überhaupt etwas zu tun oder ist es einfach Theorie? Ist es einfach ein Bild von Jesus, das ich habe? Oder ist Christus lebendig? Ist das, was da in der Bibel steht, das, was ich auch tatsächlich in meinem Alltag gesehen habe? Oder ist es nur Theorie? Ich könnte jetzt, eigentlich wollte ich noch, aber irgendwie haben wir es von lauter Reden beim Anfahren haben wir es irgendwie verpasst, mal rauszufahren. Eigentlich wollte ich noch ein Ei posten. Weil du kannst ja auch ein Ei nachher prüfen und untersuchen, wenn du es wirklich echt da hast. Überprüfen kannst du es zum Beispiel, ob es weich oder hart gekocht ist, indem du es trüllst. Wenn es weich gekocht ist, dann kommt es nicht so einen Wenn es noch weich ist, dann kommt es nicht in so eine Bewegung über, dann trüllt es nicht so schön. Wenn es hart gekocht ist, dann ist es eine Masse und dann kommt es richtig Schwung über. So kann man das herausfinden. Oder du kannst es wirklich jetzt habe ich ihn durcheinander, prüfen. Du kannst es untersuchen, du kannst es kaputt machen und schauen, kann ich das Ding essen? Ist das wirklich ein Ei oder ist es nur eine Attrappe? Und genau das Gleiche meint eigentlich der Paulus, dass er sagt, überprüf und untersuch auch immer wieder dein Glauben, dein Glaubensleben, ob Jesus selber echt und real ist. Weil Jesus ist Freiheit. Jesus ist Freiheit. Das ist nicht, Jesus gibt Freiheit, sondern Jesus ist Freiheit. Und dort, wo wir in die Freiheit hineinkommen, in seine Beziehung hineinkommen und dort drin feststehen, dort werden wir merken, dort können auch Sachen passieren in unserem Leben, die einfach crazy sind. Und das liebe ich so. Ich liebe so die Zeiten, wo einfach Jesus so crazy wirkt. Aber auch da wieder, es ist dann nicht immer einfach romantisch. Nimm das Romantische weg. Ich hoffe, ich kann dir heute das Romantische rausstreichen. Weil wenn Jesus bei dir ist, das ist nicht immer romantisch. Das ist manchmal richtig wow. Oder? Weil er ist heilig. Er ist allmächtig. Er ist der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat. Und wo trotzdem, dass er den Titel hat und dass er in die Gott, also die dreieinige Gott ist, ist er in die Welt gekommen, um dich zu erretten. Das lässt mich immer wieder erzittern. Und ich merke so, boah, krass. Und ich bin immer so auf mich selber bezogen. Jesus, krass. Und wenn du bei Jesus bist, dann kann es auch mal passieren, dass er dir so ein Bild schenkt. Ein paar haben es schon erkannt. Ein reicher, junger Mann geht zu Jesus und sagt, was muss ich alles tun, damit ich ins Himmelreich komme? Und dann sagt Jesus, gib alles, was du hast, verkauf alles und komm und folg mir nach. Und dann ist der reiche Jüngling weggelaufen. Und Jesus hat gesagt, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Das ist das Bild, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und gell, ich habe das Bild, das war für mich wirklich auch so ein Augenöffner gewesen. Das war so ein Step auf dem Weg zu dem Porsche-Glauben. Also ich bin immer noch auf dem Weg, ich hocke immer noch nicht so ganz im Porsche, aber ich lerne es immer mehr. Dass Jesus mir gezeigt hat, hey, Michi, du bist als Pastor unterwegs und probierst genau das zu machen, was ich gesagt habe, ist menschlich nicht möglich. Jesus hat gesagt, es ist menschlich nicht möglich. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Also hör auf, etwas zu machen, was der Job von Gott ist. Und fang an das zu machen, was dein Job ist. Nämlich, dass du immer wieder die Nähe zu Jesus suchst. Dass du immer wieder dein Herz öffnest und sagst, Jesus, ich bin da, bitte komm du. Und dann nachher erleben können, wie Jesus wirklich kommt und wie er dein Leben berührt. Und wie es nachher im Lukas 18, ein Kapitel später, nachdem Jesus das Bild gebraucht hat, nachher der Zachäus kommt, der auf dem Baum hockt, von Jesus eingeladen wird. Nein, umgekehrt, Jesus lässt sich bei ihm ein und sie essen miteinander. Und ohne, dass Jesus ihn auffordert, merkt er, ich will alles weggeben. Und das Wunder ist passiert. Ein Reicher ist ins Himmelreich gekommen. Das ist so das Faszinierende. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Aber für das müssen wir aufhören, wie das selber machen wollen. Und darum heisst, stand fest, nicht stand fest, in dem, dass du dich noch mehr anstrengst. In dem, dass du noch mehr probierst, Freiheit zu leben. Sondern stand fest in deiner Beziehung mit Jesus. Das ist die Aufforderung aus dem Galater 5,1. Stand fest in deiner Beziehung mit Jesus. Und das Dritte, was der Text uns noch sagt, wir sollen uns nicht wieder unter ein Joch von der Sklaverei begeben. Ein Joch von der Sklaverei, was meint das? Ich möchte das wie auch ein bisschen als Zusammenfassung nehmen. Ich glaube, wenn wir in die Freiheit hineinkommen und der Berufung von Jesus folgen in die Freiheit hinein, dann geht es wiederum, dass wir drei Sachen uns ganz bewusst werden, was dann passiert. Oder eben umgekehrt, der Umkehrschluss, was so Joch könnte sein, wo uns immer wieder knechtet und uns von dieser Freiheit fernhaltet. Das Erste, wir alle haben blinde Flecken. Sachen, die wir nicht sehen in unserem Leben. Wo andere vielleicht schon lange wahrgenommen haben. Gell? Und wo alle schon denken, oh Mann, Jesus, bitte, verändere den endlich einmal. Oder? Aber wo wir einfach noch nicht sehen. Wo uns vielleicht noch nicht bewusst sind. Und ich habe gemerkt, im Bibelstudium zum Beispiel, da bin ich immer wieder so über Texte gestolpert, wo ich dachte, Mann, bist du ein blödes Volk. Ich meine, kapierst du es denn überhaupt nicht? Das kann so ein blinder Fleck sein. Im 2. Samuel 17 merken wir, wie der Nathan zum David kommt, zum König David, und ihm durch eine Geschichte etwas erzählt. Und der David nervt sich dermassen nachher. Und nachher sagt Nathan: Hey, aber David, das bist eigentlich du. Und ich habe gemerkt, Sachen, die mich berühren, die irgendwo durch mich nerven, das sind oftmals blinde Flecken in meinem Leben, wo Jesus etwas aufdecken möchte. Darum achte dir mal drauf. Wo hast du, wenn du die Bibel liest, Sachen, die dich vielleicht nerven? Oder vielleicht auch, die du einfach überspringst, weil du denkst, das kenne ich eh. Oder dann lese ich irgendeine Geschichte und denkst, ah, ja, die kenne ich. Gut, heute habe ich stille Zeit, schnell kann erledigen. Ja, mir geht es etwa dir so. Und dann wird es merken, nein, warte. Jetzt, das ist vielleicht ein blinder Fleck. Jetzt muss ich noch mal genauer anschauen und mich von Jesus führen lassen. Und sage: Jesus, was würdest du mir jetzt genau mit dem Text in dem Fall sagen? Und dann merke ich, boah, Matthäus 20 ist so eine mühsame Geschichte. Da ist der Weinbauer. Und er holt immer neue Mitarbeiter rein. Oder? Haben Sie euch auch schon genervt ab dieser Geschichte? Sind Sie schon darüber hinweg? Haben Sie schon verstanden? Dann können wir nachher einen Kaffee trinken zusammen. Weil, das ist ja unglaublich, oder? Der am längsten schafft, kommt gleich viel über wie der nur eine Stunde geschafft hat. Und dann getraut er sich etwas zu sagen und sagt: Hey, ich finde das einfach nicht gerecht. Und dann sagt der Weinbauer nicht: Oh ja, du hast recht. Sondern sagt nachher: Wieso bist du so dumm? Wieso, weshalb blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und dann denke ich so für mich: so, das geht gar nicht um Güte, da geht es um Gerechtigkeit. Ich meine, ich habe selber auch Angestellte. Und wenn ich einen habe, der den ganzen Tag schon geschuftet hat und ich würde auf die Idee kommen, um allen gleich viel zu geben, würde ich den zuerst schicken, der am längsten gearbeitet hat. Dass er gar nicht mitbekommt, dass der, meine, der andere ist ja erst eine Stunde da, der könnte ja noch warten. Oder? Versteht ihr? Das ist so ein meine Logik. Und dann denke ich, wieso muss der noch zuschauen? Und ich sehe natürlich mich selber in dieser Rolle und merke so: Hey Mann, ich arbeite schon relativ lang auf dem Weinberg. Und plötzlich merke ich, da fährt auch etwas Rumoren, oder? Also etwas Gesundes Rumoren. Weil Jesus fährt mich auch in die Freiheit hinein. Ja, was meinst jetzt du genau, Jesus? Was ist jetzt das, was du willst? Und das ist das Zweite. Ich glaube, das ist das Zweite, wenn es darum geht, dass wir uns nicht die Knechte laufen dem Joch. Es geht nicht um deinen Wille, es geht um Gottes Wille. Wir beten es immer wieder, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir uns das immer wieder sagen, dann nachher müssen wir uns in diesen Situationen, wo wir sind, nicht immer wieder fragen, wieso passiert mir jetzt das? Sondern können wir vielleicht die Frage mal loslassen und sagen: Okay, Jesus, nicht mein Wille, dein Wille. Zeig mir deinen Wille. Zeig mir, was du mit dem gemeint hast. Hilf mir zu verstehen. Und wenn ich es nicht verstehe, auch da, dann ist es dein Wille. Ich glaube einfach an dich und ich hebe an dich fest. Ich habe die Geschichte von Matthäus 20 tatsächlich hinterst im Fürsten durchbuchstabiert, theologisch viel gelesen, aber es hat bei mir nie wirklich Klick gemacht, bis ich irgendwann durch ein ganz persönliches Erlebnis etwas begriffen habe. Ich bin auf dem Weinberg, weil ich produzieren will. Ich bin auf dem Weinberg, weil ich der Beste sein will. Ich bin auf dem Weinberg, weil ich für Jesus der Held sein will. Und ich bin auf dem Weinberg, weil ich für meine Kinder ein gutes Vorbild sein will und weil ich will, dass meine Kinder Jesus gerne haben und weil ich will, dass meine Kinder sich zu Jesus bekehren. Und für das bete ich intensiv, für das beten wir als Ehepaar intensiv und wir geben wirklich alles. Aber ich gebe eben wirklich alles. Und manchmal verpasse ich dann die schönen Momente, wo ich einfach einmal den Trübel essen darf. Wo ich vielleicht in dieser neuen Person, die dazukommt, anstatt den Quantitätsfaktor zu sehen, plötzlich einen Mensch sehen. Und ich dann nicht denke: Hey krass, jetzt werde ich noch produktiver, weil jetzt habe ich noch einen Mensch mehr. Plötzlich merke ich so: Wow, was für ein Mensch hat Gott mir überhaupt auf die Seite gestellt? Ich will den kennenlernen. Und die persönliche Geschichte ist die, dass mein ältester Sohn sich entscheiden für Jesus. Und gesagt hat: Papi, ich wollte mich für Jesus entscheiden. Und ich glaube es jetzt nicht, das ist jetzt völlig widersprüchlich, aber so sind wir ja manchmal, gell? Es hat nicht so meiner romantischen Vorstellung entsprochen, wie ich mir das ausgemalt habe, wie das passieren soll. Weil er ist erst 7 gewesen. Und ich habe mir dann so vorgestellt, nachher macht er das und nachher gibt es eine Riesenwelle durch die ganze Familie und dann machen einfach alle das, weil es der andere gemacht hat. Und dann habe ich ihm 20 Minuten lang auf Predigt gehalten, wieso er das nicht machen soll. 20 Minuten lang. Und ich bin richtig stolz aus dem Zimmer raus. Das war beim Abendritual. Und habe gefunden, das hast du jetzt gut gemacht, Michi. Am nächsten Tag kommt mein Sohn völlig aufgelöst, fröhlich, gumpend, so richtig, von der Schule heim, leuchtet mich an und sagt: Papi, heute im Bus habe ich mich für Jesus entschieden. Und ich so: Aha. Was hast du jetzt gesagt? So richtig so, jetzt habe ich doch dem gesagt, dass das nicht einfach so einfach geht, oder? Und dann sagt er mir so: Opa, weißt du, Papi, habe ich nicht mehr gewusst, was du gestern Abend alles gesagt hast. Dann habe ich Jesus einfach gesagt: Ich will all das, was der Papi gestern Abend gesagt hat, das will ich, Jesus. Und dann habe ich gesagt: Und dem, was ist passiert? Und er hat gesagt: Und dann ist es so richtig, es war warm in diesem Bus, aber dann ist es so richtig kalt geworden. Und es hat mich gerade gefroren. Und ich habe richtig gemerkt, wie die Liebe in mein Herz hineingekommen ist von Jesus. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin immer noch der Bauer auf dem Weinberg. In dem Moment habe ich gemerkt, das ist Güte. In dem Bild von Matthäus 20 geht es darum, dass die Mitarbeiter dürfen Güte kennenlernen von Gott. Und ich habe nur immer die Arbeit gesehen und den Lohn. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Ahnung, wie Güte von Gott schmeckt. Und ich habe gemerkt, Freiheit hat bei mir dort das bedeutet, dass ich lernen durfte, was heisst Güte von Gott schmecken. Wenn er Sachen tut, die ich nicht einmal wollte, oder? Wo ich aber dafür bete, dass sie passieren. Furchtbar. Aber es ist einfach gut, weil Gott weiß es besser als ich, zum Glück. Und das ist die Freiheit, die ich immer wieder merke, das ist der Schlüssel letztendlich. Dass wir beten nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist das Zweite. Und wenn wir das lernen, immer wieder aufs Neue, dann werden wir uns befreien können von diesem Joch. Und dann sind wir auch gewappnet, dass wir uns nicht wieder unterjochen lassen. Weil sobald wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, sind wir schon wieder unter dem Joch von uns selber. Dass wir das Gefühl haben, so muss es aussehen. Das ist meine romantische Vorstellung. Und wehe, es passiert nicht so. Und das Dritte. Ich habe dem einfach mal so gesagt, der Drang will der Beste zu sein. Der Drang will einen Erfolg zu haben. Freiheit heisst nicht, wir müssen etwas erreichen. Gell, wir können es so verstehen. Ich möchte euch das kurz, wirklich, das ist nur noch der Abschluss. Danke, dass ihr so Geduld habt. Bei mir geht es manchmal beim Predigen ein bisschen drüber. Oder? Genau, ihr wisst, was ich meine. Dass man das Gefühl hat, Freiheit ist so linear. Und ich muss gewisse Sachen machen, dass ich Freiheit erreiche. Und ich muss gut sein, damit ich gewisse Sachen erreiche. Und dass ich möglichst freier bin als der andere. Oder? Also das heisst, ich denke eigentlich ständig so in Steps. Und denke so, ja gut, wenn ich mal irgendwie 50 Bibelversen auswendig kann, dann hebe ich mich mal ziemlich ab von allen anderen Christen, dann bin ich schon mal ziemlich besser als die anderen. Oder? Also sprich, ich bin eigentlich schon ein bisschen freier als die anderen. Und dann mache ich vielleicht noch einen Step mehr. Dann gehe ich noch Theologie studieren, weil schliesslich, gell? Und dann bin ich noch ein bisschen besser als die anderen. Und es tut ja nachher auch gut, wenn die anderen kommen und sagen, ja, du bist ein super Typ. Aber das Tragische im Ganzen, dein Verständnis vom Kreuz und vom Evangelium bleibt immer auf der gleichen Ebene. Es bleibt immer gleich. Es wächst nicht. Unser Verständnis, umso länger dass wir Christen sind, umso länger dass wir auf dem Weinberg am Arbeiten sind, unser Verständnis von dieser Güte, von dieser Liebe von Jesus, was er tun hat am Kreuz, das soll zunehmen und nicht gleich bleiben. Das heisst eigentlich, die Steps werden so gedacht, dass das Verständnis von dem, was Jesus für uns tun hat, ständig wächst. Und dann geht es nicht darum, dass wir besser werden. Und dass wir Helden werden im christlichen Sinn. Sondern dann geht es genau um das, was Jesus gesagt hat, dann werden wir verstehen, wir werden immer mehr zu Diener werden. Weil das, was Jesus für uns tun hat, so ein riesiger Dienst ist. Obwohl ich Michi bin. Und umso mehr, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin als Michi, umso mehr wächst die Liebe vom Kreuz her für mich strahlt. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist die Freiheit. Und denkt nicht in Steps. Denkt vielmehr, überall kann dein Kreuz grösser werden. Das fängt morgen an, das fängt heute Nachmittag an. Das ist dort, wo du die Beziehung zu Jesus suchst, dort, wo du dich in die Freiheit hineinziehen lässt. Ich möchte für uns beten, einfach, dass die Freiheit und das Berufen sie die Freiheit wirklich einen Unterschied machen. Ich habe gehört, ich höre viel über die Region hier von euch. Das ist cool, dass es so viele Gemeinden gibt. Und dass es coole Bewegungen gibt, auch gerade im Jugendbereich. Und trotzdem glaube ich, dass es Menschen hat, die diese Freiheit noch nicht kennen. Und dass sie darum euer Vorbild und euer Leuchten für die Freiheit brauchen. Nicht euer Rennen für die Freiheit, sondern euer Sein in dieser Freiheit. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du uns nicht einfach irgendwie in einen Mechanismus hineingerufen hast, wo wir etwas abwälzen müssen, wo wir etwas tun müssen, sondern dass du uns immer wieder zu dir heranziehst. Und Jesus, ich bitte dich, du siehst, wo jedes Einzelne steht und wo wir uns fühlen und wo wir uns bewegen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, frei zu werden von Sachen, die uns von dir wegziehen. Schenkt uns heute den Mut, einfach ganz konkret, vielleicht geht auch aufs Ministry-Team oder auf Freunde zuzugehen und das konkret machen, dass wir wieder neu möchten, bei dir Nummer 1 andocken. Dass die Beziehung, die Freiheit, die du uns gibst, in dieser Beziehung uns das Wichtigste ist. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir nachher wirklich auch in dem Sinne immer mehr feststehen dürfen und dass es nicht immer wieder darum geht, immer hin und her zu rutschen, sondern dass wir wirklich in deiner Beziehung stehen dürfen. Und schenk du, dass wir uns auch nicht wieder neu unterjochen lassen durch irgendwelche komischen Modelle und Vorstellungen von Freiheit. Sondern dass wir immer wieder neu entdecken dürfen, was du wirklich unter Freiheit verstehst. Und so möchte ich all die segnen, die einfach innerlich jetzt sagen, das möchte ich. Und ich möchte bitte, Heiliger Geist, dass du die treibende Kraft bist. Dass du verbindest und dass du Sachen aufplatzen lässt, die vielleicht noch blind sind, die noch nicht wirklich an der Oberfläche sind. Und dass dort neue freimachende Wahrheit drin hineinkommen. Danke, dass du mich gern hast, dass du uns gern hast, so wie wir sind. Und schenk, dass wir loslaufen können von den Bildern, wo wir vielleicht gern wären. In deinem Namen beten wir das. Amen.